Liebe, Affären, Schicksalsschläge, Mental Breakdown. Echte Stories, Tipps von Expertinnen. Das ist Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie. Mein Name ist Alexandra Pasi und ich arbeite beim Myself-Magazin. Ja, das Thema unserer heutigen Folge: Depressionen in Partnerschaften. Marlene hat uns erzählt, wie es sich anfühlt, mit einem Mann zusammen zu sein, der an einer Depression erkrankt ist. Und bevor wir da tiefer einsteigen, möchte ich wie immer bei uns im Podcast unsere heutige Expertin vorstellen. Sie ist Diplompsychologin, Psychotherapeutin, Bestsellerautorin und ihre Podcasts gehören zu den beliebtesten Psychologie-Podcasts in Deutschland. Herzlich willkommen, Stefanie Stahl.
Dankeschön.
Ja, ich freue mich tierisch, dass du heute hier dabei bist und ja, ich bin ganz gespannt, was du zu Depressionen innerhalb von Partnerschaften sagst. Einer ist erkrankt, der andere gesund. Ja, was ist dein erster Gedanke dazu?
Anstrengend.
Ja.
Anstrengend ist mein erster Gedanke, weil da von den Partnern und Partnerinnen ganz schön viel abverlangt wird, weil das ja auch einen enormen Einfluss auf das eigene Leben hat. Und die eigene Lebensgestaltung, wenn der Partner einfach nicht mehr so mitzieht und nicht mitziehen kann.
Da hast du total recht. Wie Marlene versucht hat, ihrem Partner zu helfen, wie sie sich in dieser Beziehung gefühlt hat, ja, das hat sie uns verraten und aufgeschrieben. Und zum Schutz aller Beteiligten anonym, und deshalb erzähle ich jetzt ihre Geschichte. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann mir zum ersten Mal wirklich bewusst wurde, dass mein Partner an Depressionen leidet. Schon nach ein paar Monaten Beziehung hatte ich das Gefühl, etwas stimmte nicht, aber an Depressionen dachte ich zunächst nicht. Ich redete mir seine ganze Art, seine Stimmung und Verhalten schön und versuchte Gründe zu finden, warum er sich so verhielt. Stress in seiner eigenen Agentur, gesundheitliche Probleme in der Familie, Corona, der Lockdown, die geopolitische Lage, ja sogar die Jahreszeit nahm ich oft als Vorwand, um seine Stimmung zu erklären. Wenn das oder jenes erstmal erledigt ist, wird sich seine Laune schon bessern. Er war ja nicht ständig schlecht drauf und ich erinnere mich gern an die schönen, leichten Momente in unserer Beziehung. Sonst wäre ich wohl auch nicht 3 Jahre mit ihm zusammen gewesen. Er war empathisch, liebevoll und an seinen guten Tagen war er für mich die beste Person der Welt. Es gab viele Gründe, warum ich in ihn verliebt war. Erst in den schlimmen Momenten, wenn ich oft weinend neben ihm saß, kamen mir ernsthafte Gedanken, ob er vielleicht depressiv ist. Ich fragte mich, warum dieser Mensch mit einem scheinbar perfekten Leben nicht glücklich sein konnte. Das passierte meistens im Urlaub oder bei freudigen Anlässen wie Hochzeiten oder anderen Feierlichkeiten. Über ihm lag stets ein dunkler, schwerer Schleier. Er konnte sich nicht freuen, ja, er fühlte eigentlich gar nichts. Ich erinnere mich noch gut an einen Tag während unseres mehrwöchigen Campingtrips im September in Sardinien. Wir verbrachten einen wunderschönen Tag am Strand mit gutem Essen, Sonne und sogar einer Surfsession. Beim Sonnenuntergang saß er da, wehmütig, traurig, melancholisch. Er sagte, er könne die Schönheit des Tages nicht wirklich fühlen. Er spüre nur eine traurige Leere. Solche Momente gab es öfter, egal ob bei Städtetrips, beim Essen mit seinen engsten Freunden oder bei der Hochzeit seines besten Freundes. Anfangs dachte ich, es könnte an mir liegen, dass er nicht glücklich mit mir ist. Ich versuchte, durch seine dunkle Wolke hindurchzublicken, doch das funktionierte nicht. Ich war seine Partnerin, nicht seine Therapeutin. Mehrmals versuchte ich, mit ihm darüber zu reden, doch er schob das Thema immer wieder auf und verdrängte es. Irgendwann war meine Energie dann erschöpft, immer der stärkere Part zu sein. Eine Zukunft mit ihm konnte ich mir nicht mehr vorstellen. Seine ständige Traurigkeit zog mich immer weiter runter. Langfristige Planungen wie Urlaub, das Zusammenziehen, der Wunsch nach einer Familie oder sogar ein einfaches Wochenende mit ihm wurden zur Katastrophe, weil er sich nicht festlegen wollte. Ja, und am Ende ließ er sich dann bei mir darüber aus, dass wir nie etwas geplant hätten. Nach der Trennung fiel er in ein tiefes Loch und die depressiven Phasen wurden schlimmer und länger. Die Leichtigkeit, in die ich mich vor Jahren verliebt hatte, war aus seinem Gesicht gewichen. Ich machte mir weiterhin Sorgen um ihn, weil er für mich immer noch der liebevolle Mann war, den ich so sehr geliebt hatte. Monate später erfuhr ich von seinen engen Freunden, dass er sich in eine geschlossene Psychiatrie hatte einweisen lassen, um dort wegen schwerer Depressionen behandelt zu werden. Obwohl ich es irgendwie immer geahnt hatte, tat es mir weh, das zu hören. Für mich war die Entscheidung, mich von ihm zu trennen, dennoch richtig, da mir seine Depressionen meine Lebensfreude geraubt hatten. Also ich habe Gänsehaut bei dieser Geschichte, weil ich finde, Depression in der Partnerschaft, vor allem wenn einer gesund ist, der andere erkrankt, das ist einfach das heftig, ne? Und ich finde, man spürt irgendwie auch durch ihre Erzählung, wie sehr sie das belastet hat. Was sagst du dazu?
Ja, ich finde, es ist eine sehr anschauliche Schilderung von der Marlene, weil sie eben auch zeigt, wie hilflos es die Partner macht. Mhm. Sie konnte ja gar nichts machen und ihr eigenes Leben, ihre eigenen glücklichen Momente, ihre ganze Lebensgestaltung war dadurch ja massiv betroffen. Das heißt, im Grunde ist das ja so ein Lebensgefühl wie von einer ohnmächtigen Co-Pilotin.
Ja, genau.
Weil am Steuer sitzt ja ihr Partner mit seinen Depressionen und sie kann einfach nicht eingreifen.
Ja.
Und das ist ein enormer Kontrollverlust und das ist eine große Hilflosigkeit, die da entsteht.
Am Anfang hatte sie ja irgendwie noch gedacht, dass seine Stimmungsschwankungen, ja, dass das schon irgendwie wieder wird. Ne? Sie hat ja, man denkt ja auch nicht gleich an Depressionen, nur wenn jemand öfter mal traurig ist oder schlecht drauf ist oder so. Ne?
Richtig, also ist ja oft auch ein schleichender Prozess. Und dann gibt es ja auch immer wieder die guten Tage und das beschreibt sie ja auch, dass er an guten Tagen sehr zugewandt und liebevoll wäre. Und das macht es ja auch schwierig für einen, da selbst, ja, für sich zu einer eigenen Haltung zu kommen.
Ich sag mal, ab wann muss man sich denn Sorgen machen? Also was sind so Anzeichen für eine Depression?
Es ist natürlich normal, jeder hat mal einen schlechten Tag. Jeder hat mal wirklich keinen Bock, fühlt sich müde oder antriebslos. Das Problem ist, wenn diese Symptome wirklich über längere Zeit bestehen bleiben. Und zwar laut der Definition, also von solchen psychischen Manualen, eben Minimum 2 Wochen.
Mhm.
Und häufig gehen die eben einher auch mit anderen Anzeichen. Also es ist eben die gedrückte Stimmung. Betroffene beschreiben auch oft ein Gefühl der Leere. Schlafstörungen gehören häufig dazu. Auch Appetitlosigkeit oder extremer Appetit, also dass man eben viel zu viel isst. Starke Stimmungsschwankungen gehen damit einher. Häufig eben auch oder eigentlich immer auch ein Rückzug aus sozialen Aktivitäten. Das war bei ihrem Freund auch so. Kein Bock, bringt alles keinen Spaß. Man konnte keine Urlaubspläne machen und so weiter und so fort. Und wenn das eben länger anhält, also länger als 2 Wochen, dann sind das Warnsignale.
Ist das dann schon eine Depression oder eine depressive Verstimmung? Ich habe mal gehört, da gibt es so einen Unterschied.
Ja, ja, eine depressive Verstimmung ist meist vorübergehend.
Mhm.
Ne? Die kann jeder mal haben. Was weiß ich, nach einem schönen Wochenende am Sonntag.
Bevor der Montag kommt.
Sonntagnachmittag ist, glaube ich, deutschlandweit oder vielleicht sogar weltweit der große Tag der depressiven Verstimmung. Da hat man mal so einen Blues, ne?
Mhm.
Also so, da hat man mal einen Down und das kann natürlich auch mal ein paar Tage oder so gehen. Aber eine Depression ist stärker. Die Symptome sind auch viel intensiver. Also wenn ich eine depressive Verstimmung habe, bin ich auch noch ganz gut handlungsfähig. Ich habe in der Regel auch noch einen ganz guten Kontakt zu meinen Gefühlen.
Mhm.
Depressives Erleben, und darunter leiden die Betroffenen am meisten, ist gekennzeichnet vor allem von Gefühlen der Leere. Das heißt, dass man eigentlich gar nichts mehr richtig fühlt und dass einem deswegen auch mehr oder minder alles egal ist und gleichgültig ist, weil es eben gar keine Gefühle mehr gibt, die zwischen gut und schlecht unterscheiden.
Was passiert denn da genau im Körper?
Ja, bei Depressionen spielen biochemische Prozesse natürlich eine entscheidende Rolle. Und das heißt, da kommt es zum so einem Ungleichgewicht von Neurotransmittern, also von neuronalen Botenstoffen wie Serotonin oder Noradrenalin und auch Dopamin. Und die sind eben zuständig für unsere Motivation und unsere Energie. Und das kippt alles so, also die sind zu wenig vorhanden. Und dann kommt es eben zu diesen typischen Symptomen wie Müdigkeit, Antriebslosigkeit, negative Gedanken und, und. Aber eben auch körperliche Symptome wie eben Schlafstörungen oder Appetitveränderungen.
Mhm.
Das heißt, Depressionen finden eben nicht nur im Kopf statt, sondern haben auch wirklich körperliche Auswirkungen.
Kann man denn sagen, wen, also oder welche Personen Depressionen am häufigsten treffen, oder ist das nicht möglich, das so pauschal zu sagen?
Also grundsätzlich kann es jeden betreffen, aber bestimmte Gruppen sind natürlich besonders anfällig. Dazu gehören vor allem Menschen mit einer familiären Vorbelastung.
Mhm.
Also wenn in der Familie bereits Depressionen aufgetreten sind. Aber natürlich auch Menschen, die unter chronischem Stress leiden, die einen schweren Verlust hatten, traumatische Erlebnisse. Aber natürlich auch Menschen, die grundsätzlich Schwierigkeiten haben, sowieso einen guten Kontakt zu ihren Gefühlen zu haben, die Schwierigkeiten haben, sich gesund abzugrenzen. Also die sich so gesehen auch gar nicht immer so lebendig fühlen, weil sie im schlechten Kontakt mit sich und ihren Gefühlen sind. Die sind natürlich auch prädestiniert und Frauen erkranken statistisch gesehen ein bisschen häufiger als Männer. Hängt vielleicht auch etwas mit hormonellen Faktoren zusammen, aber auch wieder mit gesellschaftlichen Erwartungen. Und man muss dazu sagen, dass bei Männern es auch nicht immer richtig diagnostiziert wird, weil Männer nicht unbedingt immer so traurig sind und antriebslos, sondern eben auch häufiger eher gereizt. Mhm. Also Depressionen bei Jungs und auch bei Männern zeigen sich häufig auch in einer gehöhten Reizbarkeit oder in Wutausbrüchen.
Ja, das finde ich super interessant. Kann es denn auch sein, dass man zum Beispiel die Depression des Partners erst bemerkt, bevor der überhaupt selber quasi denkt, okay, bei mir stimmt was nicht?
Ja, natürlich, denn oft sind ja Depressive in ihren eigenen negativen Gedanken ziemlich verstrickt und ihre Gefühle verstrickt. Und denen fehlt dann so der Blick auf sich von draußen. Und das Problem ist ja, wenn man sehr stark in seinen Gefühlen so drin ist, dass man sich sehr stark mit ihnen identifiziert, also auch alles glaubt, was man fühlt und denkt. Und dann der Blick von draußen so fehlt, da kann es eben durchaus sein, dass die Partner oder Partnerinnen viel früher die Veränderung bemerken. Ne? Also zum Beispiel den sozialen Rückzug, die Antriebslosigkeit und sich dann schon schneller mal fragen, was mit dem anderen eigentlich los ist. Mhm. Und das kann natürlich manchmal auch ziemlich herausfordernd sein, wenn man selber merkt, mit dir stimmt was nicht und der Partner das aber abwehrt und zumacht und sagt, nee, alles in Ordnung und geschweige denn bereit ist, sich Hilfe zu suchen. Ja, weil dann hat man ja wieder diese komplette Hilflosigkeit, die man da verspürt.
Genau, das ist ja Marlene mehr oder minder passiert. Ne? Sie hat irgendwie versucht, ihm zu helfen und auch zu verstehen, warum er irgendwie ja nichts mehr so richtig fühlt und auch wahrnimmt irgendwie. Und er hat ja diese Gespräche einfach permanent abgeblockt. Was kann man denn tun in so einer Situation?
Das ist wirklich schwierig. Also da geht es sehr viel um Selbstfürsorge, dass man sagt, okay, ich kann ihm das anbieten, freundlich anbieten, also möglichst nicht unter Druck setzen. Druck ist immer so kontraproduktiv, weil die Betroffenen fühlen sich eh schon unter Druck und auch auswegslos. Also Hilfsangebote machen ist okay. Was auch okay ist, ist für positive Erlebnisse sorgen. Mhm. Also, dass man einfach irgendwas macht, von dem man weiß, das ist für den anderen toll, das macht er besonders gern, dass man selber diese Situation herstellt. Sei es ein Lieblingsessen zu kochen, den anderen quasi einzupacken, in einen tollen Kinofilm zu gehen, einen schönen Ausflug zu machen, den man selber im Grunde genommen vorbereitet. Also, wo man von dem anderen jetzt nicht so erwarten darf, dass er Juhu schreit und da mitmachen will, aber sagt, komm doch wenigstens einfach mit, setz dich ins Auto und ich mach das schon. Denn gerade so positive Erlebnisse können dem Gehirn erklären, hey, es gibt auch noch Freude in deinem Leben. Denn das ist auch so ein Leitsymptom von Depressionen, ist, dass die Betroffenen sich nicht vorstellen können, dass sie sich überhaupt noch mal glücklich fühlen können. Also das ist so diese Hoffnungslosigkeit, die da auch entsteht. By the way, ist das auch ein Grund, einer der Gründe, warum man mit psychotropen Substanzen eigentlich sehr, sehr gute Ergebnisse hat bei der Behandlung von Depressionen.
Wenn man wieder was fühlt?
Ja, weil die im Grunde so, das sind ja MDMA-Stoffe zum Beispiel. Mhm. Das sind so Derivate von Ecstasy, die dann unter therapeutischer Begleitung eingenommen werden, die quasi für neue synaptische Verschaltungen im Kopf sorgen. Das ist so, wie wenn es im Gehirn einmal schneit und so alte Spuren einfach gelöscht werden, weil gerade so depressive Gedankenspiralen, die können sich extrem sozusagen einspuren. Und Leute mit solchen Interventionen im Grunde ganz gut auch aus Depressionen herauskatapultieren kann. Also die Ergebnisse dazu sind sehr, sehr positiv. Ich habe da in meinem So bin ich eben Format Podcast auch eine ganze Folge mit Bas Kass gemacht. Der ist ja sehr bekannt und da geht es eben um psychotrope Substanzen in der Psychotherapie. Und deswegen sage ich oft, wenn das schon ziemlich eingerastet ist, würde ich mal gucken, ob man den Weg beschreiten kann. Entweder hier in Deutschland, wir sind natürlich wie immer ein bisschen zurück in allem, wenn man die Möglichkeiten hat, Holland zu gehen, in die Niederlande, weil das im Grunde diesen Reset im Gehirn bewirken kann und häufig auch bewirkt, den es eigentlich braucht. Aber ich war eben dabei, also für positive Erlebnisse sorgen. Aber ich hatte kurz angefangen mit der Selbstfürsorge. Man muss auch gucken, wo selber die eigenen Grenzen sind.
Mhm.
Ja, weil man schafft es nicht, die therapeutische Rolle zu übernehmen. Man wird es auch nicht schaffen, den anderen wirklich zu motivieren, ihn umzustimmen. Man muss wirklich auch gucken, wo bleibe ich? Und wenn mein Partner keine Lust hat, auf die schöne Abendveranstaltung zu gehen, dann gehe ich eben alleine oder nehme eine Freundin mit oder überhaupt gucke ich, dass ich Verabredungen kriege, dann außerhalb von der Partnerschaft, um einfach auch für mich zu sorgen und für mich schöne Sachen zu unternehmen.
Gibt es denn etwas, was man jetzt als Partnerin von einer Person, die an einer Depression erkrankt ist, unbedingt vermeiden sollte? Also quasi, wenn man helfen, aber genau das schadet eigentlich umso mehr. Gibt es da was in die Richtung?
Ja, meistens schaden Vorwürfe,
mhm.
Druck nach dem Motto, reiß dich mal zusammen, stell dich nicht so an, du hast doch ein schönes Leben.
Oh ja.
Also Druck und Vorwürfe sind so richtig kontraproduktiv. Kontraproduktiv ist auch, das zu sich rüberzunehmen, so nach dem Motto, es muss wohl an mir liegen, ich habe irgendwas falsch gemacht. Das ist auch überhaupt nicht gut, das ist vor allen Dingen auch nicht gut für einen selbst. Also das Beste ist immer zu signalisieren, dass man da ist, ohne zu bedrängen.
Mhm.
Ja, also und Unterstützung bedeutet eben auch nicht, dass man die ganze Last der Depression mitträgt, sondern dass man eben präsent ist, aber ohne das alles jetzt auch wirklich zu seinem eigenen Problem zu machen. Ne? Und natürlich ist es auch hilfreich, den Partner sanft zu ermutigen, sich einfach auch professionelle Hilfe zu suchen.
Ja, weil im Endeffekt, ne, Depression ist eine schwere Erkrankung und gerade professionelle Hilfe kann da ja so viel auch bewirken.
Absolut, absolut.
Ich finde gerade, wenn man diese Depression in Partnerschaften anschaut, ich sag mal so, die Beziehungen sind ja auch ohne Erkrankungen innerhalb einer Beziehung manchmal gar nicht so einfach. Und wenn man jetzt mit einem Menschen zusammen ist, der, weil er krank geworden ist, emotional kaum erreichbar ist, wie führt man denn noch eine gute Partnerschaft in der Zeit? Oder muss man das vielleicht auch erstmal hinten anstellen?
Ja, da geht es wirklich darum, auch so seine eigenen Erwartungen ein bisschen herunterzuschrauben in dem Moment, weil der Partner einfach nicht mehr das leisten kann, was man sich von ihm wünscht. Das heißt, die eigenen Bedürfnisse kommen zu kurz innerhalb dieser Partnerschaft. Deswegen ist es so wichtig, hier Selbstfürsorge zu betreiben und sich wirklich zu überlegen, wo sind meine Grenzen und was kann ich für mich tun und wo kann ich meine Kraft wieder draus schöpfen. Und eben auch zu akzeptieren, dass es so ist, weil den meisten Druck und den meisten Stress machen wir uns ja immer selbst, wenn wir im Widerstand sind. Ne? Mhm. Widerstand kostet sehr viel Kraft im Leben. Also, dass ich dagegen bin, dass es jetzt so ist, dass ich unbedingt will, dass mein Partner schnell wieder funktioniert, dass mich das total nervt, dass der im Moment nicht so kann. Also, je mehr ich akzeptiere, ja, das ist jetzt eben so, desto leichter fällt es mir auch ein Stück weit, weil ich aus diesem Widerstand rausgehe. Also dieses Akzeptieren, sich überlegen, wo kann ich ihn oder sie unterstützen und wo sind meine Grenzen.
Marlene hat ja auch für sich irgendwann gemerkt, okay, ich bin nicht seine Therapeutin, ich bin seine Partnerin und ich habe hier definitiv Grenzen. Also ich finde, sie hat da ein total gesundes Verhalten irgendwie gezeigt, weil sie so sich selbst ja trotz dieser ganzen Erkrankungsgeschichte ja dabei nicht verloren hat. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass gerade wenn man jetzt mit erkrankten Personen nur zu tun hat, zusammen ist, dass es auch irgendwann so einen Punkt gibt, wo man vielleicht einfach auch mal selbst therapeutische Unterstützung benötigt.
Ja, das kann auch wirklich sehr sinnvoll sein. Da gibt es ja auch viele Angebote. Da gibt es auch Selbsthilfegruppen und alles. Ich glaube auch im Internet und so weiter und so fort, dass man sich einfach mal ein bisschen austauscht. Und man muss wirklich aufpassen, dass man selber nicht emotional dann irgendwie ausbrennt, dass man viel zu sehr in die Therapeutenrolle rutscht und ja, sich im Grunde genommen verliert in der Rolle, den Partner irgendwie zu heilen.
Und was tut man denn, wenn man irgendwie merkt, okay, die Depression, die belastet irgendwie dauerhaft die Beziehung, man will sich aber vielleicht noch nicht trennen, sondern hat irgendwie noch, ja, man hat noch Hoffnung, aber trotzdem merkt man irgendwie, oh, ich kann nicht mehr. Was wäre da so dein Tipp in so einer Situation?
Also der Punkt ist ja der, wenn der Depressive überhaupt nicht bereit ist, Verantwortung für sich zu übernehmen und jegliche Therapieform abwählt, dann steht man halt so auf verlorenem Posten. Und Depressionen sind ja oft auch nicht verarbeitete Aggression.
Mhm.
Und das ist ja oft das, was die Partner oder Partnerinnen auch spüren. Das ist ja wie so eine Art Verweigerungshaltung. Und die tiefere psychologische Ursache ist eben auch nicht selten, dass die Menschen im Grunde keinen guten Umgang mit Aggressionen haben und eigentlich die Wut dann gegen sich selber richten. So, und es ist so eine Art der kalten Wut. Das kann bei Depressionen wirklich der Fall sein, dass dahinter so eine erkaltete Wut ist und so eine Mauer der Verweigerung, so eine Art passive Aggression. Und das ist ja das, was Angehörige auch oft sehr wütend machen kann. Mhm. Und was man machen kann, vielleicht zu sagen, wir gehen mal in eine Paartherapie, damit ihn dann also zu motivieren oder sie zu motivieren, wenigstens zu zweit dahin zu gehen. Ansonsten, wenn das eben dauerhafter Zustand ist und andere nicht bereit ist, irgendwas daran zu ändern, kann es eben einfach auch notwendig sein, da sich wirklich abzugrenzen und zu sagen, unter den Bedingungen kann ich mit dir den Weg jetzt nicht mehr weitergehen.
Ja, genau, ne? Weil ich glaube, irgendwann, wie du sagst, ne, wenn der Partner nicht seine eigene Erkrankung vielleicht einfach auch nicht annehmen will, nicht akzeptieren will, nichts dagegen tut, dann ist einfach eine Trennung irgendwann unausweichlich, ne?
Genau, vor allem dann eben, wenn der Partner, also der depressive Partner, keinerlei Bereitschaft zeigt, sich um Hilfe zu bemühen und dadurch eben auch das Wohl beider Partner dauerhaft beeinträchtigt.
Mhm. Ja, weil ich finde gerade, ja, das hatten wir ja vorhin auch schon der Frage, ne, man muss sich einfach auch selber schützen, weil man ja trotz allem nicht verantwortlich ist für die Erkrankung des anderen. Das ist vielleicht auch was, was man sich nochmal selber auch bewusst machen muss, ne?
Unbedingt, unbedingt. Also das ist nicht in der eigenen Verantwortung, wenn der Partner depressiv wird. Das ist auf jeden Fall in der Verantwortung des anderen. Selbst wenn man sagt, okay, ich war als Partnerin ganz, ganz schwierig, wäre es immer noch in der Verantwortung des anderen gewesen zu sagen, Fräulein, bis hierhin und nicht weiter. Und wenn du so weitermachst, dann trenne ich mich eben, anstatt depressiv zu werden.
Mhm. Ja, total. Was wäre denn so dein Rat an alle, die vermuten, dass der oder die Partnerin eventuell an einer Depression erkrankt ist? Also können wir so ein paar Steps aufstellen, die man vielleicht tun kann als so konkrete Hilfe?
Also ich denke einfach, der wichtigste Schritt ist, das anzusprechen. Also über die eigenen Bedenken zu sprechen, da auch nicht zu zögern und dabei eben dem anderen signalisiert, dass man für ihn da ist, dass man ihm helfen möchte. Auch ohne Druck ermutigen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, beziehungsweise sich einfach auch mal zu informieren und tatsächlich auch liebevoll zu ermutigen, da in die Verantwortung reinzugehen. Aber eben, man braucht eben auch wirklich Geduld und viel Verständnis. Das ist natürlich auf Seiten der Partner auch gefragt.
Ja, und ich glaube, das ist wirklich was, was man sich im Hinterkopf behalten muss, ne? Depression ist eine Erkrankung und treibt einem auch als Partner, Partnerin oftmals an seine Belastungsgrenze. Aber ich glaube, wenn man ein gutes Gefühl hat für sich und sich einige Sachen einfach immer wieder in den Kopf zurückruft, dann kann man da ja auch als Paar wirklich gestärkter durchgehen, ne?
Wie aus allen Krisen, wenn man es gut zusammenschafft, kann man immer in Krisen wachsen.
Ja, vielen Dank, Steffi, für das Interview. Ich finde es einfach wahnsinnig wichtig, über psychische Erkrankungen zu sprechen, um einfach auch ein Verständnis zu schaffen auf allen Seiten. Und also nochmals vielen Dank.
Sehr, sehr gern.
Wie immer an dieser Stelle bei uns im Podcast, und das möchte ich auch bei dieser Folge nochmal ganz besonders betonen, unser Podcast ersetzt keine Psychotherapie oder auch jegliche andere Therapieform. Wer vermutet, dass er oder sie oder der Partner, die Partnerin an einer Depression erkrankt ist, sollte mit einem Arzt oder Psychotherapeuten sprechen und sich Hilfe holen. Die gibt's und es wirkt. Also scheut euch da nicht. Alle Informationen zu Stefanie Stahl, ihrem Podcast So bin ich eben und Stahl aber herzlich, findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Und ich verlinke euch auch nochmal die Folge, die sie vorhin erwähnt hat mit Buzzcast. Ja, abonniert gern ihre Podcasts und auch unseren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und ich freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid, wenn es heißt Gesagt, gefragt, die Podcast-Therapie.